Also Jesus fragt die Jünger, für wen haltet ihr mich? Das ist die Frage von der heutigen Predigt. Das ist das Thema von diesem Sonntag in der Predigtserie, wo wir uns ja mit ganz vielen Fragen auseinandersetzen, die Jesus gestellt hat in der Evangelien. In der Einleitung haben wir ja schon ein paar spannende Antworten gehört, auch ein bisschen falsche Antworten, wer Jesus könnte sein. Und vielleicht denken die einen oder anderen jetzt denken, ah Joshua, du Theologe, du hast doch studiert, sag du uns jetzt die richtige Antwort. Wer ist denn Jesus? Du weißt das doch sicher. Ich möchte gerade anfangen mit einem kleinen Witz, wo man sich unter Theologen erzählt. Stellt euch vor, Jesus hockt am See Genezareth auf dem Hügel mit seinen Jüngern und sind auch noch ein paar Theologen dabei. Und Jesus, nachdem er die Jünger gefragt hat, fragt er auch Theologen: Was denkt ihr? Wer bin ich? Und die Theologen, hoch erfreut, dass sie endlich mal präsentieren, was sie wissen, sagen: Gut, dass du fragst. Wir haben uns das gut überlegt. Du, Jesus, bist die eschatologische Manifestation vom Grund von unserem Sein, das trinitarische Kerygma, in dem wir den ultimativ teleologischen Sinn von unserer interrelationalen Existenz finden. Und Jesus hat gesagt: Was? Genau. Ich finde den super. Es freut mich, dass ihr den auch ein bisschen lustig findet. Damit wird ein bisschen impliziert, dass nur, wie man theologisch noch lange nicht wirklich checkt, um was es geht. Theologen wissen nicht automatisch besser, wer Jesus ist. Oftmals verliert man sich in diesen theologischen Ausdrücken, die ich auch jeder Einzelne davon erklären könnte, wenn man genug Zeit hat, verliert man sich ein bisschen drin. Man ist in einer eigenen Gedankenwelt. Man redet ja auch vom Elfenbeinturm. Und es wird immer schwieriger, um das vereinen mit dem echten Leben, mit der Praxis, mit der Kirche. Theologen mögen vielleicht viel wissen über Jesus, aber ihn als Person kennen sie nicht unbedingt besser. Weil Erkenntnis, wer Jesus ist, das hat mit Nachfolge zu tun. Jesus erkennen heisst, ein Jünger werden von Jesus. Und ihm nachzufolgen heisst, ihn zu erkennen. Erkenntnis von Jesus und Nachfolge, das hängt miteinander zusammen. Darum das geht es in der heutigen Predigt. Eigentlich könnte man da schon einen Schlussstrich ziehen. Aber ich will gerne das mit euch anhand vom Text noch ein bisschen genauer anschauen. Habt ihr eure Bibeln dabei? Oder eure Handys? Weder noch. Das ist auch gut. Wir werden eng am Text arbeiten. Ihr kennt es schon ein bisschen von mir. Miteinander anschauen, was dort steht. Heute sind wir im Lukas-Evangelium. Das ist anders. Letztes Mal habe ich über das Johannes-Evangelium geredet. Kurz als Überblick zum Lukas-Evangelium. Das ist bekannt, der Anfang, Weihnachtsgeschichte, Jesus, das Baby in der Krippe. Nach einem Kapitel 4 bis 9 ist Jesus in Galiläa unterwegs und wirkt Wunder und sammelt seine Nachfolger zusammen. Nachher im Kapitel 9, ab Vers 51, fängt ein neuer Abschnitt an. Der heißt auf dem Weg nach Jerusalem. Es kommt immer wieder vor, das steht auf dem Weg, macht Jesus das und das. Es ist eine Beziehung, eine Dynamik, eine Bewegung hin auf Jerusalem. Und in der Apostelgeschichte, vielleicht wissen die das schon, das ist der zweite Teil vom Gesamtbuch, wo der Lukas geschrieben hat. Die gehören eigentlich zusammen. Die haben eigentlich nicht Platz gehabt auf dem gleichen Pergament. Darum sind es zwei verschiedene Bücher in der Bibel. Die Bewegung hin auf Jerusalem, im Lukas-Evangelium, wird in der Apostelgeschichte wieder umgekehrt. Das fängt in Jerusalem an und geht raus in die ganze Welt. Anyway, auf dem Weg geht von Kapitel 9 bis Kapitel 19. Was nachher passiert, muss ich euch wahrscheinlich nicht wiederholen. Falls ihr Fragen zu dem haben, könnt ihr dann im Kirchenkaffee jemanden fragen. Ich glaube, das wisst ihr. Wenn wir jetzt zurückgehen zu unserem Abschnitt, den Susan vorhin vorgelesen hat, das ist Kapitel 9, 18 bis 24. Es ist also ganz nahe am Schluss, wo es nachher auf den Weg geht. Man könnte also vermuten, dass es eine wegweisende Passage sein könnte. Also schauen wir ein bisschen genauer an, was dort drinnen steht. Wir setzen ein, gerade nach der Speisung der 5000. Jesus hat ein Wunder gewirkt, alle Menschen sind satt worden. Und dann zieht er sich zurück im Vers 18. In meiner Übersetzung, NGÜ, steht: Als sich Jesus einmal zum Gebet zurückgezogen hatte und nur seine Jünger bei ihm waren, fragte er sie: Für wen halten mich die Leute? Als allererstes bin ich da gestolpert über das Gebet. Das ist das Erste, was erwähnt wird. Jesus zieht sich zurück zum Gebet. Und nachher geht es um die Identität von Jesus. Damit wird uns schon ein bisschen aufmerksam gemacht, wenn wir wissen wollen, wer Jesus ist, dann müssen wir uns auch ins Gebet zurückziehen. Genau gleich, wie es Jesus gemacht hat. Jesus hat gewusst, wer der Vater ist, weil er sich immer Zeit genommen hat, um im Gebet nach seinem Willen zu fragen. Nachher fragt Jesus eben seine Jünger, für wen halten mich die Leute? Das ist seine erste Frage. Und die Jünger antwortet, die einen halten dich für Johannes den Täufer, antworteten sie. Andere halten dich für Elia. Und wieder andere sagen, einer der alten Propheten sei auferstanden. Bis dahin läuft die Konversation parallel zu einer kurzen Episode, die auch im Kapitel 9 steht, ein bisschen weiter vorne, die im Vers 7 anfängt. Dort steht, der Tetrarch Herodes erfuhr von all diesen Dingen. Er wusste nicht, was er davon halten sollte. Die einen sagten, Jesus sei von den Toten auferstanden. Johannes sei von den Toten auferstanden, danke. Andere waren der Ansicht, Elia sei auf die Erde zurückgekommen und wieder andere meinten, einer der alten Propheten sei auferstanden. Johannes habe ich doch selbst enthaupten lassen, überlegte Herodes. Wer ist dann dieser Mann, von dem er mir solche Dinge erzählt? Darum wollte er Jesus unbedingt finden. Ihr wisst jetzt wahrscheinlich, der Herodes wird im weiteren Verlauf der Geschichte noch eine wichtige Rolle spielen. Dass er da bereits erwähnt wird und in so einer Parallele zu der Frage, wo Jesus den Jünger stellt, macht darauf aufmerksam, wie wichtig das er wird und was er für einen ernsten Ton des Evangeliums jetzt auch annimmt. Und wenn man es eben vergleicht mit den Antworten, die die Jünger ihm nachher geben, werden wir auch ein bisschen schlauer. Der Herodes hat einfach die gängigen Meinungen, die er gehört aus der Bevölkerung. Und die Jünger gehen nachher noch einen Schritt weiter. Aber zuerst mal die Begriffe und die Personen, die da genannt werden, sind nicht zufällig. Das ist nicht einfach irgendein Gerücht, das jemand in die Welt gesetzt hat. Wenn ihr da mal reintauchen wollt, es ist sehr reichhaltig. Also Jesus wird wirklich mit dem Elia verknüpft. Und Jesus wird auch noch mit anderen Propheten in Verbindung gebracht. Gerade im Kapitel 9 wird er auch unter anderem mit dem Prophet Elisha und mit dem Moses auch in Verbindung gesetzt. Unter anderem hat der Elisha Wunder geheilt. Die Geschichte mit dem Naaman statt beim Elisha. Der Elia hat ein Speiswunder gemacht, wie die Speisung von der 5000. Einfach Jesus war noch viel krasser gewesen. Oder der Mose ist auf den Berg gegangen, hat Gott begegnet und hat nachher mit einem strahlenden Gesicht wieder zu den Leuten geredet. Nach dieser Episode, die wir jetzt heute behandeln, ist der Berg vor der Transformation. Und dort ist es nicht nur angelehnt, sondern Jesus sagt im Urtext, ich muss nach Jerusalem in Exodus vollziehen. Also es ist sehr krass, wie viele Ebenen der Text hat. Aber das ist nur eine kleine, ein riesiges Seitengleis. Also gehen wir zurück zum Text, wo Jesus mit den Jüngern redet. Da geht er dann eben weg vom Herodes. Der Herodes bleibt einfach dort stehen, er weiß nicht mehr. Aber dort, wo der Petrus mit Jesus redet, kommt noch eine zweite Frage. Jesus fragt ihn zurück. Und ihr, fragt er, für wen haltet ihr mich? Für wen haltet ihr mich? Petrus antwortete, für den von Gott gesandten Messias. Der Herodes hat eben als Außenstehende nur die Meinung von der Masse. Die Jünger selber sind enger mit Jesus unterwegs gewesen. Darum ist es dem Petrus auch möglich gewesen, um an dieser Stelle ihn zu identifizieren als Messias oder als Christus, wie wir heute auch sagen. Man könnte also meinen, der Petrus hat es gecheckt. Er ist eng mit ihm unterwegs, er weiß, wer Jesus ist. Aber die Passage ist ja nicht fertig an diesem Punkt. Vers 21 sagt Jesus oder steht, doch Jesus schärft ihn mit allem Nachdruck ein, niemand etwas davon zu sagen. Der Petrus hat eine riesen Erkenntnis, sagt Jesus, du bist der Messias. Und die Antwort von Jesus ist wahrscheinlich ein bisschen unerwartet für den Petrus. Er sagt ihm nicht, dass er falsch liegt. Also indem er nicht reagiert auf den Wahrheitsgehalt von der Aussage, sagt er eigentlich, er hat recht. Aber er sagt, sind ruhig. Ihr dürft niemandem von dem erzählen. Wieso ist das so? Es werden zwei grosse Möglichkeiten diskutiert, warum Jesus den Leuten und auch den Jüngern auftritt, um nicht verkünden, dass er der Messias ist. Die erste innerhalb der Geschichte ist, die Zeit von Jesus ist noch nicht gekommen. Die Massen haben nicht gecheckt, wer er ist. Und wenn sie gewusst hätten, dass er sich als Messias versteht, dann hätten sie ihn wahrscheinlich früher verhaftet und die ganze Geschichte wäre anders rausgekommen. Aber der zweite und zentralere Punkt ist eigentlich, dass das Messias-Verständnis, das Petrus da hatte, noch unvollständig war. Petrus hat irgendeine Ahnung gehabt, wer der Messias ist, aber es war noch nicht genau das, was Jesus wollte. Und die Interpretation wird stark bestätigt durch Jesus seine eigenen Worte, die nachher gerade folgen. Im Vers 22 sagt er nämlich, denn der Menschensohn wird vieles erleiden müssen, sagt er, und wird von den Ältesten, den führenden Priestern und den Schriftgelehrten verworfen werden. Er wird getötet werden und 3 Tage danach auferstehen. Das Markus-Evangelium, das ist nicht das, das ist was anderes. Das gilt als erstes und das älteste von den 4 Evangelien. Und das berichtet sehr ähnlich über die Passage. In der Forschung geht man sogar davon aus, dass der Lukas die Geschichte gekannt hat und darauf aufbaut. Letztes Jahr habe ich über genau diese Passage in Markus schon mal predigt. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt. Es ist unter anderem um das Sandwich gegangen. Vielleicht könnt ihr euch noch an das Sandwich erinnern. Mit dieser Passage, die vorher und nachher eine wichtige Aussage in der Mitte eingequetscht hat. Nämlich wird die Frage, die Jesus an Petrus stellt, eingerahmt von einer Heilung von einem Blinden, wo in 2 Schritten passiert, wo zuerst der Blinde nur verschwommen sieht und erst nachher richtig. Und dort sagt der Markus, der Petrus sieht noch nicht richtig. Und da, im Lukas, geht es weniger um Blindheit, aber es geht auch ums Leiden. Er sagt, der Messias ist erst richtig verstanden, wenn man es mit dem Leiden verbindet. Nur wenn man den Messias nicht als Kriegkönig sieht, als der versprochene Heiland, wo Israel von der römischen Besatzung befreien wird, das ist das, was die Juden damals geglaubt haben, sondern als der, der leiden muss und in der Schwachheit wird siegen, der versteht den Messias richtig. Die Lesung, die wir vorne hatten aus dem Zacharia, ist, die Stadt Jerusalem wird brüllen über den, der durchbohrt worden ist. Wenn man den Text auf Jesus anwendet, dann hat man den Messias richtig verstanden. Der Aspekt ist eben im Markus sehr zentral und im Lukas-Evangelium ist er auch rum. Er steht ja da. Jesus kündet sein Leiden an. Der Menschensohn wird leiden müssen, er wird ausgeliefert und sterben. Ich hätte eigentlich die gleiche Predigt nochmal machen können, die ich über die Markus-Stelle gemacht habe. Aber das mag ich mir nicht zumuten und euch auch nicht. Aber falls es euch Wunder nimmt, den ganzen Aspekt mit dem Leiden, könnt ihr gerne das nochmal hören. Ich werde jetzt noch auf einen anderen Aspekt eingehen, wo nämlich noch ein paar weitere Verse hinzunimmt zu dieser Passage. Es kommt noch ein anderer Aspekt hinzu. Es geht nicht nur darum, dass wir verstehen, dass Jesus muss leiden muss, sondern es geht darum, dass wir Jesus nachfolgen. Wie ich am Anfang gesagt habe, Jesus erkennen heisst Jesus nachfolgen. Und wenn man Jesus nachfolgt, kann man ihn erkennen. Das ist nicht einfach eine Erfindung von mir, sondern Jesus nach diesem Wort von der Leidensankündigung fährt er weiter. Vers 22, Vers 23, direkt danach. Nun wandte sich Jesus an alle und sagte, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten. Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er dabei sich selbst ins Verderben stürzt oder unheilbar Schaden nimmt? Denn wer nicht zu mir und meinen Worten steht, zu dem wird auch der Menschensohn nicht stehen, wenn er in seiner Herrlichkeit und in der Herrlichkeit seines Vaters und der heiligen Engel kommt. Glaubt mir, einige von denen, die hier stehen, werden nicht sterben, bis sie das Reich Gottes gesehen haben. Das ist gerade anschliessend an die Frage nach der Identität von Jesus. Ich lese das so, dass wenn Jesus fragt, was glaubst du, wer ich bin, fragt er uns auch, bist du bereit, mir nachzufolgen? Bist du bereit, das ganze Leben für mich hinzugeben? Und wenn diese Stellen jetzt noch nicht genug klar sind, dann sage ich noch verweisen auf eine Passage, die zwar nicht im gleichen Kapitel steht, aber genau in einem vorne dran. Dort haben wir das berühmte Gleichnis vom Feld. Dort bringt Jesus mit seinen eigenen Worten, sagt er, ein Bauer ging aufs Feld, um zu säen. Beim Ausstreuen der Saat fiel einiges auf den Weg, wo es zertreten und von den Vögeln aufgepickt wurde. Einiges fiel auf felsigem Boden. Die Saat ging zwar auf, verdorrte aber bald, weil die nötige Feuchtigkeit fehlte. Einiges fiel mitten ins Dornengestrüpp. Die Dornbüsche wuchsen mit der Saat in die Höhe und erstickten sie. Und einiges fiel auf guten Boden, ging auf und brachte hundertfache Frucht. Es geht nicht nur um Erkennen, sondern es geht um den Lebenswandel. Ich fühle mich oft wie der Boden mit dem Dornengestrüpp. Als jemand, der Theologie studiert, erkenne ich oft in meinem Kopf grosse Wahrheiten über Jesus. Aber die Freude, die das Leben bringt, verdrängt es wieder. Jesus warnt genau vor dieser Gefahr. Und als er seine Jünger aussendet, am Anfang vom Kapitel 9, sendet er sie aus, zum Missionieren, zum vom Reich Gottes erzählen, sagt er ihnen ausdrücklich, nehmt nichts mit, vertraut auf keine von euren eigenen Fähigkeiten, sondern vertraut auf mich. Jesus stellt uns, seine Jünger und uns also vor die Herausforderung, ihn zu erkennen durch Nachfolge. Wir sollen uns bekennen zu Jesus vor den Menschen. Die Forderung, die Jesus da aufstellt, an dieser zentralen Position, wird nachher, in dem Abschnitt, den ich euch gesagt habe, auf dem Weg noch dreimal wiederholt werden. Es geht um Nachfolge. Wer Jesus nicht nachfolgt, hat Jesus nicht erkannt. Und wenn man Jesus erkennen will, muss man ihm nachfolgen. In diesem Gleichnis will ich der fruchtbare Boden sein. Ich will mich bewusst immer wieder in die Abhängigkeit begeben von Jesus. Ich will Jesus nachfolgen. Mein Kreuz auf mich nehmen, so wie er es fordert. Weil ich weiss, dass durch den Heiligen Geist das Kreuz Licht ist, das Jesus uns gibt. Wenn Jesus mich fragt, für wer haltest du mich? Dann will ich antworten, du bist Jesus Christus, der Sohn Gottes, der versprochene Heiland, der mich erlöst und mich auffordert, dir nachzufolgen. Herr, ich will dir nachfolgen. Schenk mir Gnade und Kraft, mein Kreuz auf mich zu nehmen und dir nachzufolgen. Und ich will euch und mich heute Morgen gerade wieder herausfordern, um das neue Fest zu machen. Ich will euch ermutigen, die Entscheidung von der Nachfolge wieder neu zu treffen. Ich will bereit sein, mein ganzes Leben Jesus anzugeben. Ich will mein Leben angeben, damit ich es nicht verliere, sondern das Leben in der Fülle zurückgehalten aus seiner Hand. Viele von uns haben die Entscheidung schon getroffen, aber es tut gut, die jeden Tag wieder zu treffen, weil in der Nachfolge muss man weiterlaufen, man kann nicht stehen bleiben. Und darum ist es heute Morgen ein guter Zeitpunkt, um das wieder zu machen. Wir werden jetzt dann ein kurzes Instrumental hören. Nehmt euch doch in diesem Moment ein bisschen Zeit für ein persönliches Gebet. Nutzt vielleicht die Gelegenheit, um Jesus wieder neu euer Commitment abzugeben, eure Bereitschaft zur Nachfolge von ihm, dass ihr in der Nachfolge auch erkennen könnt, wer er ist. Nutzt die Zeit, doch auch gerade um einen reinen Tisch zu machen mit Jesus, wenn euch noch etwas trennt. Alles abzulegen, dass wir nachher, nach dieser Zeit der Stille, auch frohen Herzens können miteinander das Abendmahl feiern. Ja, Jesus, ich danke dir für die Bibelstelle. Ich danke dir für all die Fragen, die du den Jüngern und damit auch uns stellst. Ich danke, dass du mehr bist als einfach eine Person, wo ich kann Fakten darüber wissen und gut ist, sondern dass du uns herausforderst, unser Leben hinzugeben. Das ganze Leben ist ein Abenteuer auf dem Weg, dir nachzufolgen und auf dem Weg immer mehr herauszufinden, wer du bist. Ich werde heute Morgen mein Leben neu dir angeben. Und ich bitte, dass du es machst, was du willst. Amen.